Ja, schönen guten Morgen euch allen. So, jetzt kommen wir zu unserem Bibeltext. Es geht dabei wieder um Ostern und ich habe Ostern schon wieder vergessen. Hast du Ostern auch schon wieder vergessen? Ich habe schon wieder vergessen, was Ostern bedeutet. Ostern bedeutet zum Beispiel, dass ich meiner kleinen Nichte rechtzeitig etwas Süßes schicken muss. Habe ich schon wieder vergessen. Und deswegen habe ich ihr einen Brief geschrieben, in dem unter anderem der Osterhase ihr erklärt, mir und ihr erklärt, was seine Job Description ist, was seine Aufgabe ist. Also was ist die Job Description des Osterhasens, laut seinen eigenen Worten da. Er sagt, ich habe den Job für groß und klein, die Freude zu versüßen, die alle fühlen müssen, weil in dem Tod ist doch ein Jesus großes Loch, durch das wir schlüpfen können und nicht mehr traurig flennen. Ostern bedeutet, alle müssen Freude fühlen, weil im Tod ist ein Jesus großes Loch, durch das man ins Leben schlüpfen kann. Ostern heißt, Jesus lebt und er ist der einzige Weg für alle Menschen, den Tod zu überleben. Und Jesus hat auch einen Plan, wie alle Welt davon erfährt. Jesus hat ja einmal gesagt, das steht in einem Buch im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, da gibt es 4 Biografien über ihn und eines davon hat ein Mann namens Lukas geschrieben, er war Arzt und er war Historiker und in diesem Lukas-Buch, Lukas-Evangelium heißt es, da steht in Kapitel 12, Vers 49, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entzünden. Und ich wollte, es stünde schon in hellen Flammen. Wie entzündet jetzt Jesus dieses Feuer? Darüber lesen wir jetzt in Lukas 24. Und ich habe diese Botschaft heute so zusammengefasst. Nur Jesus bringt uns zum Brennen und Rennen. Wenn wir die Begründung kennen, wird alles in Freude enden. Dazu wird er die Bibel und die Gemeinde verwenden. Jetzt lese ich euch diesen Bibeltext vor. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 13 bis zum Schluss. Das ist jetzt sicher der beste Teil der Predigt für heute. Wenn du eine Bibel hast, dann lade ich dich ein, mitzulesen und offen zu sein für das, was der Herr Jesus dir heute sagen möchte. Wir lesen Lukas 24, ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern, also das sind die Freunde von Jesus, seine Schüler, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, gingen nach dem Dorf Emmaus, das etwa 10 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus dazu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Er fragte sie, worüber redet ihr denn so eifrig unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, er hieß Kleopas, von dem wissen wir sonst gar nichts im Neuen Testament, fragte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in den letzten Tagen geschehen ist. Was denn, fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet in Worten und Taten. Hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, dass er werde der Mann sein, der Israel befreit. Heute ist schon der 3. Tag, seitdem das geschehen ist. Und jetzt haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, noch mehr erschreckt. Sie gingen heute früh zu seinem Grab, konnten aber seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten, aber ihn selbst haben sie nicht gesehen. Sagen sie, während sie Jesus anschauen. Das ist voller Ironie, der Text. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch blind? Wie schwer tut ihr euch zu glauben, was die Propheten vorausgesagt haben? Der versprochene Retter musste doch erst dies alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und den Propheten angefangen, durch alle heiligen Schriften, also Gesetz, Propheten und Apokalyptik und alle anderen noch. Hat er ihnen alles erklärt. Mittlerweile waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns, es ist fast Abend und gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Während des Abendessens nahm er das Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten Jesus. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, wurde uns nicht ganz heiß ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die heiligen Schriften erklärte? Sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die 11 mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden, auferweckt worden. Simon hat ihn gesehen. Da erzählten ihnen die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er ihnen das Brot austeilte. Während die beiden noch erzählten, stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Er grüßte sie, ich bringe euch Frieden. Sie erschraken, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Aber er sagte, warum seid ihr so erschrocken? Warum kommen euch solche Zweifel? Schaut mich doch an, meine Hände, meine Füße, dann erkennt ihr, dass ich es wirklich bin. Fasst mich an und überzeugt euch, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen wie ich. Während er dies sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Als sie es in ihrer Freude und Verwunderung noch immer nicht fassen konnten, fragte er, habt ihr etwas zu essen da? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, als ich noch bei euch war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz Mose, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht es doch geschrieben, erklärte er ihnen. Der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. Und das muss in Jerusalem anfangen. Ihr seid Zeugen von all dem und sollt dafür einstehen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater euch versprochen hat, zu euch senden. Wartet hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Daraufhin führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Ich meine, Lukas weiß schon, dass dazwischen 40 Tage waren, zwischen Ostersonntag und Himmelfahrt. Das berichtet er ja im Band 2 von seinem Bericht der sogenannten Apostelgeschichte. Hier ist alles so im Zeitraffer zusammengekürzt. Deswegen Vers 50, da führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Dort brachten sie die ganze Zeit im Tempel zu und priesen Gott. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du das jetzt machst, was Jesus in diesem Text gemacht hat. Öffne unser Herz für deine Liebe, für deine Wahrheit, für deine Worte. Hilf uns zu verstehen. Öffne unser Verständnis. Mach uns die Augen auf, die Ohren auf, das Herz auf für deine Wahrheit, deine Gegenwart. Amen. Dieser Bericht, der fängt mit total niedergeschlagenen Jüngern an. Die sind total fertig. Vielleicht gehen sie gerade wieder heim. Vielleicht sind sie auf dem Weg zu ihrer Unterkunft da in Emmaus. Da kommt Jesus und bringt ihr Herz zum Brennen und ihre Füße zum Rennen. Denn nur Jesus bringt unser Herz zum Brennen und unsere Füße zum Rennen. Nur Jesus bringt uns zum Brennen und Rennen. Das sind die Verse 13 bis 35. Aber schau dir das an, wie er das macht. Sie reden über ihn und er ist da. Er bringt sie dazu, ihren ganzen Frust ehrlich zuzugeben, rauszulassen. Sie geben ehrlich zu, wie es ihnen wirklich geht. In Vers 25 schenkt er ihnen dann ziemlich ein. Er sagt zu ihnen, ihr seid schwer vom Begriff. Bisschen zurückgeblieben. Und damit sie das jetzt begreifen können, füllt er jetzt ihre Köpfe mit Bibelwissen. Das macht er am Ostersonntag mit ihnen. Er geht durch das ganze Alte Testament, also den ersten Teil der Bibel, durch und zeigt überall, dass der Christus sterben musste, der versprochene Retter. Und das Bibelgespräch, das ist so toll für sie, dass sie ihn nicht mehr weglassen wollen. Sie zwingen ihn richtig, da zu bleiben. Das ist ziemlich ein starkes Wort, das da steht. Und dann beim Essen, da macht ihnen Gott die Augen auf und sie erkennen endlich, mit wem sie da die ganze Zeit unterwegs waren. Und sie erkennen auch, dass ihre Herzen beim Bibelstudium eh schon gebrannt haben. Er bringt sie zum Brennen und zum Rennen. Und sie gehen gleich wieder nach Jerusalem zurück. Also ich hätte das ja nicht so gemacht, wenn ich auferstanden wäre. Ich wäre eher der Scherzkeks-Auferstandene an dem Tag gewesen. Ich hätte es eher so gemacht.
Tada! Da bin ich.
Ja, genau so hätte ich das gemacht. Hallo Kevin, super, dass du jetzt auch endlich da bist. Also du wärst auch eher so der Überraschungserschrecker-Auferstandene gewesen, nehme ich an, oder? Vielleicht.
Ja, vielleicht auch einen Scherz dabei gemacht.
Ja, genau. Genau, aber ich hätte es auch so gemacht. Ich wäre auch, tada, bin wieder da. Und warum glaubst du, Kevin, hat Jesus das nicht so gemacht?
Naja, er weiß sicher viel besser, er kennt sich mit Menschen sicher viel besser aus als du.
Ja, das stimmt, ja. Jesus kennt sich mit Menschen besser aus und er bringt eben ihre Herzen langsam zum Brennen. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern er wartet, bis sie die Tür sperrangelweit aufreißen und ihn richtig reinziehen ins Haus. Und so bringt er sie zum Brennen und Rennen. Gibt es da noch irgendwelche Fragen dazu?
Die Leute sagen immer, schau, Jesus, der zeigt sich ja nur seinen Freunden, okay? Ich meine, wenn Jesus sich allen gezeigt hätte, dann würden vielleicht auch viel mehr Leute an ihn glauben. Das kapiere ich nicht.
Ja, also das kann ich gut verstehen, das hat man sogar schon in der Antike gesagt. Warum ist denn Jesus nicht im Senat erschienen? Dann hätten wir alle geglaubt. Aber vielleicht hätte das auch nicht funktioniert. Jesus kennt sich aus, er weiß, er hat einen Plan, er weiß, wie es funktioniert. Und ganz stimmt es ja auch nicht. Er ist nicht nur seinen Freunden erschienen. Hä? Er ist auch seinem Halbbruder Jakobus erschienen, der ihn für verrückt gehalten hat. Und dann nach der Erscheinung nicht mehr so. Und er ist auch dem Paulus erschienen, der Saulus. Das war ein richtiger Terrorist, der hat die frühen Christen umbringen
wollen. Ja, das steht in der Bibel drinnen. Ja gut, aber das steht in der Bibel drinnen, oder? Ja. Die Leute sagen immer, ja gut, aber in der Bibel. Aber wo steht das sonst drinnen?
Wo steht das sonst? Wieso reicht es denn nicht, dass es in der Bibel drin steht?
Der Stefan hat mir das gesagt. Das ist halt, was die Leute so sagen.
Ach so, die Leute sagen das. Ja, also die Bibel selber ist super belegt. Ich meine, das ist das Buch aus der Antike, das uns am besten überliefert ist. Da gibt es eigentlich keine Zweifel, dass Lukas diese Worte geschrieben hat. Und er hat als Historiker hervorragende Arbeit geleistet. Also ich denke nicht nur, dass man zweifeln muss, aber es gibt noch andere Gründe auch. Du findest auch die Auferstehung außerhalb der Bibel. Wenn du das genauer lesen, wenn du das mal nachlesen möchtest, da habe ich ein Buch da, das heißt Die Tatsache der Auferstehung. Ich habe drei Exemplare da.
Ich glaube, das muss man jemand vorlesen.
Kann eines haben. Danke. Zwei sind noch für euch, die sind geschenkt. Es ist nicht von mir das Geschenk, ich glaube, das ist noch von Peter Brandes, der früher in unserer Gemeinde war und jetzt in Salzburg Pastor ist.
Du Christian, danke für die Antwort. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Okay, darf ich nachher wiederkommen?
Ja, bis später.
Okay, du sagst mal, wenn ich komme.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ciao. Also, es geht jetzt endlich weiter. Wie geht's weiter? Nur Jesus bringt uns zum Brennen und Rennen, wenn wir die Begründung kennen. Da sind wir ja schon fast da gewesen mit dem Kevin. Wenn wir die Begründung kennen. Nach dieser Begegnung mit Jesus beim Essen und Bibellesen gibt es wieder eine Begegnung mit Jesus beim Essen und Bibellesen. Vielleicht, wenn du mitdenkst, fällt dir da schon ein Muster auf. Was passiert? Jesus ist plötzlich da, aber das ist jetzt keine Überrumpelung mehr. Oder die Leute, denen er da jetzt erscheint, die haben das an dem Tag mindestens schon 3-mal gehört, dass das passieren wird, dass das möglich ist, dass er wirklich lebt. Trotzdem glauben sie es ihm nicht. Sie glauben ihm das trotzdem nicht. Sie haben es ein paar Mal gehört, jetzt ist er da, sie glauben es nicht. Und Jesus beweist ihnen jetzt, dass er wirklich da ist. Vers Satz 39 fängt ja so an. Schaut mich doch an, meine Hände, meine Füße, dann erkennt ihr, dass ich es wirklich bin. Also er krempelt die Ärmel hoch, er zieht das Hosenbein hoch. Ich bin's wirklich. Der Jesus von Nazareth, der 3 Tage vorher gekreuzigt wurde, das bin ich. Und er beweist auch, dass er kein Gespenst ist. Fasst mich doch an und überzeugt euch, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen wie ich. Während er das zeigte, zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Und sie können es immer noch nicht glauben. Und dann sagt er, ja, habt ihr etwas zu essen da? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Und ich glaube, sie stehen dann so da und schauen, fällt es jetzt da durch? Es fällt nicht durch. Ein Geist kann nichts essen, ein Gespenst kann nichts essen. Aber Jesus ist wirklich da, als echter, lebendiger Mensch mit Fleisch und Knochen, der auferstandene Sieger über den Tod. Und dann beweist er, dass er wirklich der versprochene Retter ist. Er beweist, dass er es wirklich selber ist, dass er kein Gespenst ist und dass er wirklich der versprochene Retter ist, so wie er es schon gesagt hat, die ganze Zeit seinen Schülern 3 Jahre lang und so wie es das ganze Alte Testament immer gesagt hat, der erste Teil der Bibel, das beweist er ihnen jetzt. Und auf diese Art kriegt jeder Mensch kriegt bei Jesus die Chance auf Vergebung und ewiges Leben. Seine Freunde brennen und rennen für ihn, weil sie die Gründe kennen. Das ist der Plan von Jesus. Nur Jesus bringt uns zum Brennen und Rennen, wenn wir die Begründung kennen. Und dann werden wir ihn bekennen. Er bereitet sie darauf vor und er verspricht ihnen göttliche Hilfe dafür. Der Heilige Geist selbst wird ihnen dabei helfen, das überall weiterzusagen. Nur Jesus bringt uns zum Brennen und Rennen, wenn wir ihn und die Gründe kennen. Und so wird alles in Freude enden. Das ist der letzte Teil des Lukas-Evangeliums, die Verse 33 bis 35, nein, das kann nicht stimmen, die Verse 50 bis 53. Da habe ich irgendwie alle Zahlen vertauscht in meinem Zettel da.
Du Christian.
Jetzt bist du schon wieder da, Kevin.
Der Reim ist ja cool, hast aber lange da überlegen müssen, oder?
Der Reim ist cool, ja.
Rennen und Rennen, die Freude kennen.
Weißt du, es gibt ja heute das Internet. Da gibt es sogar Reimseiten.
Das muss man zeigen. Das muss man zeigen. Aber erlebst du das? Ich meine, du redest von der Freude die ganze Zeit.
Ja, ich wollte gerade
von der Freude reden. Wie erlebst du das?
Stimmt, genau. Du weißt schon, was ich sagen wollte, oder? Also ich wollte noch sagen, dass sie da die Freude erleben in Vers 52, große Freude. Und wieder ist Gottes Wort da. Jesus segnet sie ja. Und segnen bedeutet, Gottes gutes Wort auf einen Menschen legen. Gottes Wort ist da. Und sie beten Gott an in Vers 53. Sie werfen sich für Jesus nieder. Sie beten Jesus an. Und nur Gott wird angebetet in der Bibel. Nur, es gibt nur einen Gott. Und sie beten Jesus an. Jesus ist Gott. Und das ist der Plan von Jesus, der führt zu Anbetung Gottes und zur Freude, so wie du es gesagt hast. Und jetzt ist deine Frage, erlebe ich diese Freude? Erlebe ich sie? Also ich weiß, dass alles in Freude enden wird. Das ist Gottes großes Ziel für mich und für alle Menschen, die ihm vertrauen, ist, dass es in Freude enden wird. In vollkommener Liebe, so wird alles enden. Aber jetzt erlebe ich das nicht dauernd. Diese Woche ist mir so richtig dreckig gegangen.
Die ganze Zeit?
Nicht die ganze Zeit, Gott sei Dank. Aber es war ein Punkt, wo ich unterwegs war und ich habe mir gedacht, ich rede darüber, dass die Herzen brennen für Jesus Ich rede darüber, dass Jesus kommt und unser Herz in Brand setzt. Und ich fühle mich so kalt und leer und so wie ein kaltes Stück Kohle, das man aus dem Ofen nur rausholt, weil es aufgehört hat zum Brennen. Was rede ich denn da? Da ist mir so richtig aufgegangen, jetzt erlebe ich diese Freude nicht.
Das ziemlich
ist nicht
ehrlich.
Immer und nicht automatisch.
Ziemlich ehrlich. Ziemlich ehrlich. Du, aber ich meine, damals, die haben es ja ziemlich leicht gehabt, oder? Ich meine, die Leute damals in der Bibel, die haben Jesus gesehen, ja?
Ja.
Aber wir können doch Jesus nicht sehen, oder? Ich meine, glaubst du, dass das Ganze wirklich so passiert ist?
Also, ich glaube, dass das wirklich so passiert ist. Und du hast recht, wir können Jesus nicht so sehen, wie ihn seine Freunde damals am Ostersonntag gesehen haben. Mhm. Die zwei Männer, oder ein Mann und eine Frau, wir wissen ja nichts über die zweite Person, die nach Emmaus geht. Die zwei Leute, die nach Emmaus gegangen sind, haben ihn ganz anders gesehen, wie wir ihn heute wahrnehmen. Aber er ist lebendig, er lebt, es ist wahr. Und er ist jetzt bei uns innerlich. Durch seinen Geist ist er bei uns. Und deswegen, wo ich gemerkt habe, mir geht es da so, dass ich nicht über diese Stelle predigen kann. Wenn du das auch merkst, dass dein Herz kalt ist, ja, was ist dann die Lösung dafür? Wenn Jesus wirklich lebt und wenn er wirklich da ist, was ist dann die Lösung? Du musst nicht lange überlegen, oder? Wenn das stimmt, dass er da ist und wenn er wirklich lebendig ist, dann kannst du mit ihm immer drüber reden. Kannst du ihm sagen, mein Herz ist kalt, bitte ändere was daran. Und dazu wird er sein Wort und die Gemeinde verwenden. Mhm. Und ich glaube, dass das wahr ist. Das hast du mich ja auch noch gefragt, oder? So viele Fragen auf einmal. Ich bin ganz überglücklich. Endlich fragt mich mal jemand was über meine Predigt.
Du kannst mich ja öfter einladen.
Kann dich erst einladen, ja. Genau. Also ich glaube, dass die Sache wahr ist, weil ich voll überzeugt bin, dass das historisch wahr ist. Mhm. Und da gibt es massenhaft Gründe dafür. Mhm. Die kannst du wieder in dem Buch nachlesen, das ich dir dann später schenken werde.
Mhm, danke.
Ja, ja. Aber es ist wirklich, wirklich wahr.
Ja.
Ich bin intellektuell davon überzeugt. Aber könnt ihr dieser Puppe jetzt überzeugend antworten, warum du das glaubst? Und das Brennen im Herzen zählt nicht, weil das ist vielleicht morgen weg. Also was könnte ihn überzeugen? Überleg mal, ob du da antworten könntest. Dann, wenn du sagst nein, dann nimm dir eins von den Büchern mit. Übrigens zwei davon schenke ich nicht her, aber ich könnte sie herleihen. Aus Leihen. Okay. Dass du selber anders geworden bist. Ja, genauso ähnlich, wie es der Stefan uns erzählt hat. Jesus wirkt bis heute. Er wirkt wirklich, er handelt. Mhm. Das erleben viele Menschen.
Mhm. Boah, da muss ich drüber nachdenken, okay? Da brauche ich jetzt ein bisschen Zeit, okay, zum Verdauen und so.
Ja, okay, also, schlaf gut. Verdauungsschlaf.
Ja, danke. Ciao.
Tschüss, Kevin. Ciao. Danke fürs Kommen. So, jetzt, wie geht es jetzt bei uns weiter? Was bedeutet diese Bibelstelle für uns? Zuerst möchte ich was sagen für alle, die eigentlich wissen, was Ostern bedeutet. Eigentlich bedeutet Ostern, dass alle Welt erfahren muss, dass Jesus lebt. Ostern bedeutet, dass Jesus durch Wände geht, dass er Herzen in Brand setzt mit seiner Liebe. Ostern bedeutet, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Glaubst du das wirklich? Vielleicht verunsichern dich die ganzen Veränderungen, die wir als Gemeinde erleben. Jesus ist stärker als alle Veränderung, als alle Verunsicherung. Vielleicht bist du zurzeit auf Sparflamme und das Brennen ist nicht mehr so da, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Nur Jesus bringt dich zum Brennen und dafür wird er die Schrift und die Gemeinde verwenden. Ich habe einen Freund in Amerika, der ist nach Innsbruck gekommen, um zu studieren, Philosophie studieren. Und er ist in Innsbruck ein Fan von Jesus geworden. Ist ihm Jesus begegnet. Er ist Christ geworden. Und wie ist das passiert? Er hat Christen kennengelernt und er hat sich gedacht, das ist interessant. Das schaue ich mir mal genauer an. Und Er hat sich gedacht, na gut, vielleicht, ich versuche mal die Welt aus ihrer Sicht wahrzunehmen. Er ist immer zu unseren Treffen gekommen und hat uns so angeschaut, wenn wir Lieder gesungen haben. Und er hat angefangen, in der Bibel zu lesen. Und beides hat der Herr verwendet. Einmal hat er einem Freund von mir gesagt, in mir brennt ein Feuer und jedes Mal, wenn ich in der Bibel lese, wird ein Holzscheit dazugelegt. Nur Jesus bringt unser Herz zum Brennen und dazu wird er sein Wort und die Gemeinde verwenden. Also gib Jesus wieder mehr Zeit und hör ihm zu und kenne die Gründe. Kenne die Gründe. Ich meine, wie willst denn du begeistert für Jesus leben, wenn du nicht überzeugt bist, dass das wahr ist? Kenne die Gründe. Wenn Jesus zu dir so ungefähr sagt wie in Vers 45, oh du Unverständiger, ja, dann weißt du eh, was zu tun ist. Bemühe dich, die Gründe zu kennen. Fang zum Beispiel mit einem von diesen Büchern an, das ich dir schenke, oder eben zwei wären jetzt da zum Ausleihen. Oder du kannst auch ins Internet gehen, es gibt eine Seite, die heißt Begründet Glauben. Und es gibt eigentlich zwei Seiten, die so heißen, beide wären ein guter Anfang. Begründet Glauben. Oder du fragst den Martin Grundner. Der Martin Grundner macht gerade eine Spezialausbildung in Apologetik, also in der Kunst, über den begründeten Glauben zu reden. Hat schon angefangen, oder? Und wie war's? Super. Also bald ist er unser Gemeindeapologet, glaube ich. Finde die Gründe raus. Bemühe dich. Wenn wir wieder für Jesus brennen und sein Wort und die Gründe kennen, dann werden wir auch für ihn rennen. Dann werden wir nicht mehr so auf die Wände und auf den Teppich starren, sondern wir werden uns freuen, dass wir als Gemeinde bald mehr Platz haben werden. Mehr Platz für Essen und Bibel lesen und mehr Platz für Gäste. Dann wird zum Beispiel unser Missionsbudget wachsen. Wir haben in den letzten Jahren weniger als 1600 Euro pro Monat dafür ausgegeben. Und da sind auch alle sozialen Hilfsprojekte mit eingerechnet. Und ihr wisst, wir als Gemeinde, wir haben recht viel, so wo wir Menschen in Not helfen. Aber wenn wir als Gemeinde eine ganze Person, vielleicht sogar noch mit Familie, in alle Welt schicken wollen, dann reicht das nicht. Wir sind keine sendende Gemeinde im Moment. Aber wenn wir für Jesus brennen, dann wird auch unser Missionsbudget wieder wachsen, bin ich mir ganz sicher. Und dann werdet ihr kommen und sagen, bitte mach einen Kurs mit uns, bitte organisier ein Seminar für uns. Und dann habt ihr einfach mehr Hunger nach Jesus, nach seinem Wort. Dann werden mehr Leute mit dem Stefan auf die Straße gehen. Und es werden mehr Leute mitmachen oder organisieren anfangen, richtige Evangelisationen. Es werden auch wieder mehr Leute in andere Länder gehen und dort Einsätze machen. Wir haben in den letzten 20 Jahren 10 bis 15 Leute kürzer oder länger ausgeschickt. Nach Ruanda, Rumänien, Brasilien, Äthiopien, Australien, Burkina Faso und sogar auf ein Schiff. Ein paar von denen sind sogar jetzt da. Wer wird der Nächste sein oder die Nächste? Wir als Gemeindeleitung würden liebend gern mit dir darüber reden. Wir hoffen so sehr, dass wieder wer von uns rausgeht mit dieser Nachricht. Aber das alles wird nicht passieren, wenn wir Jesus nicht zuhören und uns von der Gemeinde abkapseln. Deswegen hör ihm zu. Nur Jesus bringt dich zum Brennen. Das war jetzt für alle, die eigentlich schon wissen, was Ostern bedeutet. Und jetzt für alle, die noch nicht wissen, was Ostern bedeutet. Für dich habe ich eine wichtige Botschaft. Die steht da in Vers 46 und 47. Da steht, der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. Das ist die wichtige Botschaft für dich. Jesus hat ein Loch in den Tod geschlagen. Und das war alles im Plan Gottes, den er Jahrhunderte vorher schon den Menschen gesagt hat. Er hat es schon aufschreiben lassen. Nur Jesus hat das Punkt für Punkt erfüllt. Nur ein einziger Gott ist ein echter Mensch geworden und hat statt dir die Hölle am Kreuz durchgemacht. Nur er ist auferstanden und erschienen. Und er ist Einzelnen erschienen und er ist Gruppen erschienen. Gruppen von 200 bis 500. Er ist im Haus erschienen, er ist im Freien erschienen, er ist in der Stadt erschienen, er ist am Land erschienen. Er ist Erwachsenen erschienen, keinen Kindern. Er ist gegangen, er ist gesessen, er hat gesprochen, man konnte ihn sehen, man konnte ihn berühren, er hat gegessen. Er ist wirklich vom Tod zurückgekommen, nicht als Gespenst, sondern als echter, neuer Mensch. Nur einer hat das alles getan, weil er dieses Feuer in deinem Herz anzünden möchte, damit du in sein neues Leben eintauchst. Und das geht, wenn du umkehrst, wie es da steht. Wenn du umkehrst, das heißt, wenn du zugibst, dass du gottlos gelebt hast und dir und anderen damit geschadet hast. Du hast auf Gott gepfiffen und egoistisch gelebt. Gib das zu. Das ist die Umkehr. Wenn du umkehrst, dann bitte Gott um Vergebung und er wird vergeben. Vielleicht merkst du das, dass Jesus gerade in deinem Herzen ein Feuer anzündet. Eine Sehnsucht nach ihm, nach Vergebung, nach einem Neuanfang. Vielleicht merkst du, dass du richtig Freude kriegst, das jemandem weiterzusagen. Dann bete jetzt mit mir. Wir nehmen uns eine ganz kurze Zeit der Stille und dann werde ich laut ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Feuer, danke für deine Wahrheit und für deine Liebe. Danke, dass du so einzigartig bist, Herr. Niemand anders ist wie du. Und du nimmst dir so viel Zeit, sogar am Ostermorgen verbringst du Stunden mit zwei Leuten, die wir überhaupt nicht kennen. Herr, du hast so eine Riesenliebe und du sehnst dich so danach, dass Menschen die Tür aufreißen und dich reinholen in ihr Leben. Herr, danke für dein Feuer, danke für deine Wahrheit und deine Liebe, Herr. Bitte gib mir dieses Feuer, bitte mach, dass mein Herz wieder brennt. Hilf mir, dass ich mehr Zeit mit dir verbringe, dass ich mehr in der Bibel lese und dir zuhöre dabei. Ich möchte es erleben, wie du da bist. Danke für deinen Wunsch, dass das wahr wird. Danke für deine Erlösung. Herr, ich möchte auch alles bekennen, alles, was mich von dir trennt. Ich möchte das im Stillen jetzt sagen. Danke, Herr, dass du am Kreuz dafür gezahlt hast. Und es ist jetzt weg. Danke dafür. Herr, bring du mich jetzt zum Rennen für dich. Amen.